So, auch von meiner Seite möchte ich alle herzlich begrüßen. Wir versammeln uns im Namen Jesu Christi. Wir kommen zusammen zum Gottesdienst und mich begeistert die Vorstellung, dass weltweit Menschen sich versammeln, um Gott anzubeten, ihn zu verehren und Menschen weltweit die Gelegenheit haben, etwas zu hören von Gottes Wort. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Auch wir wollen das Wort Gottes hören. Wir sind ja in einer Predigtserie zum Titusbrief. Wir haben aktuell den Schwerpunkt die Familie, die Familien als Zeugnis für Gott in der Gesellschaft. Und heute, wie gesagt, Schwerpunkt Alte und Junge. Und ich möchte zuerst den Predigttext lesen. Beat, jetzt muss ich dich bitten, dass du die nächste Folie bringst, weil ich habe das jetzt erst liegen lassen, meine Fernbedienung. Da habt ihr den Text vor euch mit gewissen Markierungen und ich lese den Text vor. Du aber, sagt Paulus zu Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne, ihren eigenen Herrn sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem ziehen. Amen. Das ist Gottes Wort. Am 4. August habe ich die erste Predigt gehalten zu diesem Text, eine Art Einleitungspredigt. Ich lade jeden ein, diese Predigt noch nachzuhören, der sie nicht gehört hat. Ich möchte ein paar Punkte zusammenfassen vom letzten Mal. In dieser Predigt war es mir wichtig, so die Schwerpunkte dieses Textes aufzuzeigen, zum Beispiel die Fragen, die der Text aufwirft. Man könnte sich, wie gesagt, fragen, ob das nicht ein altmodisches, ein bürgerliches Familienbild ist, das hier vermittelt wird. Und dieser Frage werden wir nachgehen, nicht heute, sondern nächsten Sonntag. Wir haben gesehen, dass Paulus einen Schwerpunkt legt bei der Nüchternheit und bei der Besonnenheit. Das sind die blau hinterlegten Worte, die das zum Ausdruck bringen, dass Paulus das wichtig ist, dass wir nüchtern und besonnen leben. Und ich habe das als Vernunft- und realitätsorientiert interpretiert. Damit ist eine überlegte und geerdete Lebensweise gemeint. Eine Lebensweise, die die Basis der Offenbarung Gottes in der Bibel zur Grundlage hat, zur Basis hat. Und die Gläubigen besinnen sich darauf, auf dieses Wort Gottes und leben entsprechend und machen nicht einfach drauf los. Also das ist besonnen und nüchtern. Ich habe darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Lehre und den guten Werken, das ist grau hinterlegt in diesem Text. Dort, wo eben die Basis, das Wort Gottes und die gesunde, die gute Lehre ist, dort führt das dann zu guten Werken. Das ist eigentlich völlig logisch. Ja? Ich brauche eine gesunde, eine gute Grundlage und dann kann ich darauf aufbauen, so wie Jesus auch in einem Gleichnis sagt, dass wer auf die Worte Gottes hört und sie tut, der ist ein kluger Mann, der auch dann, wenn die Stürme kommen, das Haus nicht erschüttert, das Haus wird dann nicht erschüttert. Also es ist völlig logisch, Grundlage, darauf bauen wir auf. Die gesunde Lehre führt zu guten Werken. Und ganz, ganz wichtig, der Zweck, wir haben mehrmals dieses Wörtlein damit. Das heißt, es gibt einen Grund, es gibt ein Ziel, es gibt einen Zweck, warum wir das tun sollen. Und ich habe darauf hingewiesen, wir als Christen sind weder gesetzlich, dass wir uns neue Gebote aufstellen und damit glauben, Gott zufriedenstellen zu können. Wir sind weder gesetzlich, noch sind wir gesetzlos. Das sind zwei Begriffe, die in der Bibel sehr wichtig sind. Und wir sind weder gesetzlich noch gesetzlos. Gesetz ist ja, habe ich schon vielfach gesagt und sage es, glaube ich, noch 100 Mal oder 200 Mal. Gesetz, die Tora, ist die Weisung Gottes. Die Weisung Gottes. Es ist nicht ein Gesetz in unserem juristischen Sinn. Es ist eine Weisung, die Gott uns gibt. Und diese Weisung Gottes soll dazu führen, dass Gottes Wesen in unserem Tun sichtbar wird. Es muss sichtbar werden. Das heißt, an dem, was ich tue, wird sichtbar, was ich denke. Ich kann die schönsten Gedanken haben, wenn ich sie nicht tue, hilft es nichts. Denn es soll sichtbar werden, das Wesen Gottes soll sichtbar werden. Jesus sagt in der Bergpredigt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also darum geht es. An uns soll das Wesen Gottes sichtbar werden. Und in unserem Brief, das ist jetzt ein Vers, der nicht mehr da drauf steht, das ist dann der Vers 14, da heißt es, Jesus Christus hat sich für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Also siehst du, wir sind von der Gesetzlosigkeit losgekauft und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das Evangelium, die Erlösung, unser Glaube hat uns frei gemacht, Gottes Willen zu tun. Das ist wunderschön. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Schwerpunkt. Und wenn wir diesen Text betrachten, dann sehen wir, dass Paulus 5 Menschengruppen anspricht. Alte Männer, alte Frauen, junge Männer und Knechte oder Sklaven, auf die gehe ich heute nicht näher ein. Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Aber es sind die Menschen eines Haushaltes, eines Mehrgenerationenhaushaltes, einer großen Familie, einem Haus, wie es im Alten Testament heißt. Damit ist die Familie gemeint. Und anhand der Familie, anhand des Zusammenlebens der Familie möchte Gott sein Wesen offenbar machen, das Zeugnis der Familien, das Zeugnis für Gott in dieser Welt. Und die erste Beobachtung, die wir bei diesen Zielgruppen machen, ist, dass Paulus konsequent die alten Menschen vor den jungen Menschen erwähnt. Und an der Stelle nur ganz kurz, die Alten, das sind nicht Greise, die also stumm in einem Bett liegen und nur noch auf den Tod warten, sondern im biblischen Denken ist ein alter Mensch, beginnt das Alter bereits mit 60, vielleicht schon früher mit 50. Die Priester haben nur bis zum 50. Lebensjahr dienen dürfen. Paulus sagt einmal, eine Witwe soll nur eingezeichnet werden, wenn sie 60 Jahre und älter ist. Also das ist ungefähr die Orientierung, von der wir sprechen, wenn wir von alten Menschen sprechen. Und die Jungen sind dann entsprechend jünger. Also nach dieser Definition gehöre ich schon zu den Älteren. Ob ich das will oder nicht, es ist einfach so. Und jetzt ist die Frage, ist diese Beobachtung reiner Zufall, dass die Alten vor den Jungen erwähnt werden? Und wenn ja, hat das irgendeine, oder sagen wir so, ne, ist es Zufall oder hat es eine Bedeutung? Und wenn es eine Bedeutung hat, was ist die Bedeutung? Und dem möchte ich heute ein bisschen nachgehen. Es ist für mich kein Zufall, dass Paulus die alten Menschen vor den jungen Menschen erwähnt. Durch die ganze Bibel hindurch wird dem Alter eines Menschen eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Ich lese aus dem 3. Buch Mose, Wir sind ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Kapitel 19, Vers 32. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Jedes Mal, wenn die Bibel uns ein Gebot gibt, dann macht sie das deswegen, weil wir es brauchen. Also ich weiß nicht, wie es den Eltern geht, aber ihr sagt euren Kindern Dinge, wo ihr wollt, dass sie lernen. Weil ihr an dem Wesen eurer Kinder merkt, dass sie gewisse Dinge nicht automatisch machen, darum müssen wir sie unterrichten. Genauso unterrichtet Gott uns. Und Gott spricht zu uns über Dinge, die wir Menschen aus unserem Naturell heraus anders machen würden. Und Gott ermahnt das Volk Israel, dass sie vor grauem Haar, vor den alten Menschen aufstehen, sie ehren. Weil das nicht unserem Naturell entspricht. Wir Jungen, oder als ich jung war, das habe ich mich schon versprochen, das sind so die typischen Gedanken, ja, was will denn der Alte? Das sind doch veraltete Ideen, die er hat. Wir sind jung, wir haben andere Ideen und ich will mich nicht lang aufhalten mit dem alten Zeugs und vorangehen. Und dieses Verhältnis von jung zu alt und alt zu jung ist nicht nur im Volk Israel ein Thema, sondern ich lese euch jetzt ein Zitat vor. Und während ich das vorlese, überlegt, wer das gesagt haben könnte. Es war bereits ein alter Mensch. Und so sagt dieser alte Mensch, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn die Älteren das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Wer hat das gesagt? Wer? Fast. Genau. Noch genauer Sokrates, der Lehrer von Aristoteles. Und da sind wir jetzt im Jahre circa 450 vor Christus. Also es war nie anders und dieser Konflikt und diese Spannung zwischen Jung und Alt besteht einfach, solange es seit es Menschen gibt, oder man muss besser sagen, seit der Mensch in Sünde gefallen ist. Und auch im Neuen Testament ist es nicht anders. Paulus ermahnt seinen Mitarbeiter Timotheus, der auch ein jüngerer Mann war, sagt er, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, nämlich als eine Respektsperson, eine Autoritätsperson. Das heißt, es geht ganz klar als Grundordnung darum, dass die jungen Menschen Respekt vor den alten Menschen haben, eine Achtung, eine Wertschätzung. Und wir sehen in dem Text, dass für Paulus es selbstverständlich ist und er fordert die alten Frauen dazu auf, dass sie die Jüngeren belehren. Und nicht umgekehrt, dass die Jüngeren die Älteren belehren, sondern die Älteren, die alten Frauen, sollen die jungen Frauen belehren. Die Jungen sollen von der Reife der Alten, von ihrer Lebenserfahrung profitieren. Und das bedeutet aber, dass sich die Jungen etwas sagen lassen müssen. Die müssen sich etwas sagen lassen. Und das ist nicht immer einfach, aber das ist die logische Konsequenz daraus, wenn Paulus dieses Gebot gibt. Und das ist sicher eines der klarsten Statements, die dieser Text uns hier zeigt. Und auch wenn es nicht explizit dasteht, gilt das auch bezüglich der alten Männer und der jungen Männer. Petrus sagt einmal in seinem Brief, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Oder den Ältesten, das ist ja, der Begriff Älteste ist ja wortwörtlich übersetzt, die Älteren. Aber es ist das Prinzip, es ist das gleiche Prinzip. Und diese Grundordnung, die gilt in vielen Kulturen der Menschheit noch heute. In der westlichen Kultur gilt sie eher nicht. Unsere westliche Kultur ist spätestens seit den 68er geprägt von einer Rebellion der Jungen gegen die Alten. Aber wie gesagt, die Rebellion war sowieso immer da, nur da wurde sie institutionalisiert und wurde dann durch alle politischen und kulturellen Instanzen getragen. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass unsere Kultur von einem, ich sage es jetzt so brutal, von einem Jugendwahn geprägt ist. Jeder will jung sein, nur nicht alt werden. Anti-Aging. Hast du schon mal gehört? Anti-Aging, das ist eine ganze Industrie, in der Produkte verkauft werden, Operationen, Therapien, um nicht alt zu werden, keine Falten zu haben, keine grauen Haare zu haben, sexuell aktiv zu sein, bis in den Sarg hinein sozusagen. Nur dann bist du ein Mensch, wenn du jung bist. Anti-Aging, und die alten Menschen ziehen sich an wie die Jungen und haben auch schon diese zerrissenen Jeans an. Gut, die Jungen sollen das machen, die haben gewisse Freiheiten, aber wenn ein 60-Jähriger mit so einer Jeans daherkommt, frage ich mich schon, du bist 60 und nicht mehr 30 oder 20. Aber bitte, ich meine, das zeigt nur, wo unsere Kultur hingeht. In Japan ist es ganz anders. In Japan haben die alten Menschen das Sagen, und zwar in einem absoluten Maß. Das geht so weit, dass die Meinung eines jungen Menschen, die wird gar nicht gehört. Und wir haben eine Freundin, unserer Tochter, stammt aus Japan, die ist geflohen. Die hat gesagt, das ist nicht zum Aushalten. Als junger Mensch bist du dort praktisch nicht präsent mit deiner Meinung. Und das finde ich schade, weil die Jungen haben auch den Alten und den Älteren etwas zu sagen. Und das, darauf kommen wir jetzt noch, dass die Schrift das klar und deutlich sagt. Und da komme ich jetzt schon zu dem Punkt, dass die Bibel uns eine wohltuende Ausgewogenheit schenkt zu dieser Thematik. Die Bibel betont ganz klar, dass der junge Mensch einen Respekt vom alten Mensch haben soll, aber sie sieht auch die andere Seite. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass Paulus dem Titus ermahnt, dass einen älteren Mann nicht hart anfahren soll, sondern ihn wie einen Vater mit Respekt ermahnen soll, dann heißt es in demselben Kontext, niemand verachte deine Jugend. Damit ist gemeint die Jugend des Timotheus. Der war eben, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht war er um die 30 Jahre alt. Das war also ein Jüngling in der damaligen Zeit, und die Gefahr war groß, dass man verachtet wird, wenn man mit 30 Jahren auf der Kanzel steht. Und da sagt Paulus, nein, niemand soll deine Jugend verachten. Und Paulus hatte junge Mitarbeiter. Auch Titus war ein jüngerer Mitarbeiter, vielleicht auch um die 30 rum. Und daran sehen wir, dass biblisches Denken sich nicht starr, ich sage jetzt wie bei den Japanern, starr an eine Ordnung, also an einer Ordnung sich festkrallt, sondern Paulus durchbricht damit auch starre Stereotypen und stellt gewisse Dinge auf den Kopf. Und das finde ich spannend. Das finde ich wirklich spannend, und daran sehen wir biblische Ausgewogenheit. Ganz konkret wird das im Buch Hiob. Das Buch Hiob scheint eines, wenn nicht sogar das älteste Buch der Bibel zu sein. Man nimmt an, es wurde vor den 5 Büchern Mose geschrieben. Also sage jetzt einmal grob 2000 Jahre vor Christus herum. Und dort lesen wir etwas Spannendes im Kapitel 32. Das ist eine Situation, also ich kann nur grob sagen, Hiob hat ja unermessliches Leid erfahren. Er klagt Gott an, seine Freunde kommen zu ihm und wollen ihn sozusagen helfen, aber das artet eigentlich aus, indem sie ihn zurechtweisen. Und es kommt eigentlich zu einer Pattsituation, weil Hiob sich von diesen älteren Freunden nichts sagen lassen will, weil sie in ihrer Weisheit eigentlich nicht wirklich weise sind. Und eigentlich dann kommt es zu einer Situation, wo niemand mehr was zu sagen hat. Und da lesen wir jetzt Kapitel 32, weil es gibt noch einen vierten Mann. Und dieser vierte Mann, der heißt Elihu. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden, weil jene, diese drei Männer, weil jene die Älteren an Jahren waren als er. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in dem Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Jugendlicher Eifer. Und Elihu, der Sohn des Barachel, der Busiter, hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren, und ihr seid Greise. Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, nach meinem Wissen zu verkünden. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Jedoch, es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen verkünden. Das nenne ich biblische Ausgewogenheit. Dieser Mann kennt die Ordnung und den Respekt vor dem Alter, aber er sagt dann auch, das Alter für sich genommen ist noch kein Garant für Weisheit. Sondern Weisheit entsteht dort, wo ein Mensch vom Geist Gottes und vom Odem des Allmächtigen beseelt ist und inspiriert ist. Und Psalm 119 sagt, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse, das ist das Wort Gottes, das Gesetz, deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Da haben wir wieder dasselbe Prinzip. Ein jüngerer Mensch kann weiser werden als ein alter Mensch, wenn er das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist liest und sich belehren lässt. An der Stelle, Teenager, Ohren auf, lest die Bibel. Das ist eine Riesenchance, die ihr jetzt habt, dass ihr in diesen jungen Jahren, wo das Hirn frisch ist, könnt ihr das Wort Gottes aufnehmen. Und wenn ihr jetzt lest, dann kann es euch das ganze Leben begleiten und kann euch weise machen. Weiser als eure Lehrer. Und das ist wirklich ein Schatz, den kann euch niemand mehr wegnehmen. Und so kann ich nur ermutigen dazu, dass man diese Jahre nützt, um das Wort Gottes zu lesen und sich mit Weisheit voll zu stopfen. Wenn ein alter Mensch nicht geprägt ist vom Wort Gottes, dann sagt die Schrift, besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Und das ist das Gegenteil, das ist das negative Beispiel. Wir haben hier aus diesem Vers kommt klar die Ordnung raus, dass es besser wäre, ein alter, weiser König. Das wäre das Beste. Aber wenn der König töricht ist und stur ist und sich nicht überzeugen lässt, dann ist es besser, wenn ein Junge kommt, der weise ist. Das haben wir dann auch gesehen an Salomo, war ja ein sehr, sehr junger König. Ist zwar auch nicht gut gegangen, muss man ganz ehrlich sagen, aber zu Beginn seiner Herrschaft war seine Weisheit unglaublich, und er hat mit seiner Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, durch den Geist Gottes, hat er sehr vieles bewegt. Also das ist die Grundordnung, und eben über diese menschliche Grundordnung gibt es noch mehr, nämlich göttliche Weisheit, die Gott durch sein Wort und seinen Geist gibt. Jetzt wollen wir uns aber mal den positiven Eigenschaften der Alten zuwenden, denn das Alter hat eine große Chance, eine riesige Chance. Und wie gesagt, wenn der Alte vom Wort Gottes geprägt ist, hat er gegenüber dem Jungen einen Riesenvorteil. Und dieser Vorteil, sagt Paulus, soll ja auch in der Gemeinde zum Ausdruck kommen. Wenn wir jetzt die Eigenschaften ansehen, sowohl von Männern als auch von Frauen, so fällt die Nüchternheit und die Besonnenheit auf, davon habe ich schon kurz gesprochen, das ist in der Folie blau hinterlegt, diese Begriffe. Aber an der Stelle der Nüchternheit noch ganz kurz ein Wort zum Wein, weil interessanterweise wird die Gefahr von Alkohol und Wein bei den alten Menschen erwähnt und nicht bei den Jungen. Ich denke mal, oft bei uns ist es umgekehrt, aber ich weiß es nicht, ob das so stimmt. Warum sind die Alten da eher in einer Gefahr? Ich könnte mir vorstellen, weil sie mehr Zeit haben, vielleicht auch Einsamkeit und Sinnlosigkeit erleben. Und da kann dann so die Flucht in den Alkohol eine Annehmlichkeit, eine Abwechslung und auch eine Betäubung, eine Flucht darstellen, eventuell. Ich weiß es nicht, ob das der Grund ist, auf jeden Fall ist es auffällig. Umso schöner ist es, wenn in der Gemeinde ältere Menschen sich sinnvoll einbringen können und wertgeschätzt werden. Ebenso ist bei alten Männern als auch Frauen auffällig, diese Begriffe der Würde und der Ehrbarkeit, die in diesem Folie grün hinterlegt sind. Die alten Männer sollen ehrbar sein. Die alten Frauen sollen eine Haltung haben, wie es der Heiligkeit geziemt. Auf das gehe ich dann noch ein bisschen genauer ein. Sie sollen, es ist auch die Rede von einem würdigen Ernst, obwohl das ist bei den jungen Männern gesagt, wo Titus als Vorbild sein soll. Das heißt, dieses Wesen der Würde und der Ehrbarkeit soll eigentlich einen alten Menschen auszeichnen. Würde, Ernsthaftigkeit, Ehrbarkeit, und die Schrift ermahnt uns zum Beispiel an einer Stelle, dass wir nicht von albernem Geschwätz und Witzelei geprägt sein sollen. Und ganz besonders trifft das natürlich auf ältere Menschen zu. Also wenn ein älterer Mensch nur Unsinn redet und nur blödelt, also das ist katastrophal. Da sagt man, da stimmt irgendetwas nicht. Und die Schrift will das auch nicht. Und bei den Frauen diese Haltung der Heiligkeit, da ist eigentlich ein Begriff verwendet im Griechischen, der mit dem Priesterdienst im Zusammenhang steht. Und das finde ich extrem spannend, wenn man bedenkt, dass es im Alten Testament nur männliche Priester gab. Dann sagt Paulus jetzt, ihr Frauen könnt priesterlich dienen, indem ihr diesen Dienst wahrnehmt, dass ihr als ältere Frauen die jüngeren Frauen unterweist. Das ist ein priesterlicher Dienst, ein Dienst am Heiligtum. Und darum sollen die Frauen auch in ihrer Haltung, also eine entsprechende Haltung in ihrem Leben annehmen. Bei den alten Männern wird dann noch im Speziellen gesagt, sie sollen Vorbilder sein im Glauben. Das sehen wir daran, an diesen Begriffen, dass sie gesund sein sollen im Glauben, in der Liebe und im Ausharren. Das sind drei Begriffe, die wir im Neuen Testament immer und immer wieder haben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ausharren steht mit der Hoffnung in einem Zusammenhang. Das heißt, die Männer, die alten Männer, sollen Vorbilder im Glauben sein. Das soll sie auszeichnen. Und in dem Sinn sollen sie dann auch fähig sein, jüngere Männer anzuleiten. Die alten Frauen wird ein bisschen was gesagt, also in erster Linie eben, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen. An anderer Stelle, und ich habe euch die Stelle in diesem Handout aufgelistet, spricht Paulus mehr über den Dienst und über die Haltung der Frauen. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, sondern nur auf das, was hier steht. Und ich habe in dem Skript geschrieben, sie sollen nicht verleumderisch sein. Bei uns würde man sagen, sie sollen keine Drahtstanten sein. Ist dieser Begriff in der Schweiz auch üblich, eine Drahtstante? Das ist jemand, die ständig über andere Menschen redet, redet und dann kommt es zu Verurteilungen, dann kommt es zu falschen Aussagen. Hast du schon gesehen, was die anhat, wie die mit den Kindern umgeht, wie die mit ihrem Mann umgeht? Und sagt Paulus, nein. Das ist eine da, wenn man so lebt, dann kommt es zu einer Verleumdung. Da werden Menschen schlecht gemacht. So soll eine alte Frau nicht sein, sondern sie soll das Gute fördern, sie soll Lehrerinnen des Guten sein. Und das ist eine Riesenchance für die Gemeinde. Wenn es solche Frauen gibt, ich würde sagen, geistliche Mütter gibt, das ist eine Riesenchance für die Gemeinde, eine Riesenchance für die Gemeinde. Und ich weiß von älteren Frauen, dass sie Hemmungen haben, jüngere Frauen zu unterweisen. Jüngere Frauen haben besonders bei uns oft eine unglaubliche Selbstsicherheit, zumindest vordergründig. Also vordergründig hat man oft den Eindruck, boah, die weiß aber alles. Ja? Also die hat wirklich Power. Und das führt dann vielfach dazu, dass ältere Frauen sich zurückziehen. Aber da möchte ich sagen, lasst euch nicht von dieser ersten Reaktion ins Boxhorn lagen, lasst euch nicht verunsichern, sondern bleibt dran. Seid geistliche Mütter für die jungen Frauen in der Gemeinde. Und interessanterweise kann man als alte Frau nicht nur eine geistliche Mutter für junge Frauen sein, sondern sogar auch für junge Männer. Paulus erwähnt einmal in dieser Liste im Römerbrief zum Schluss, spricht er von seiner Mutter. Aber es ist offensichtlich vom Textzusammenhang, dass er nicht von seiner leiblichen Mutter spricht, sondern offensichtlich von einer Frau, die ihm beigestanden ist. Und so möchte ich wirklich die älteren Frauen ermutigen, solche geistlichen Mütter zu werden. Das ist eine enorme Chance für die Gemeinde. Und ich möchte nur daran erinnern, dass junge Frauen unter einem enormen Druck stehen, dem Bild der Gesellschaft zu entsprechen. Und hier braucht es einen Beistand, eine Begleitung, dass man biblische Prinzipien in seinem Leben umsetzt. Also, wir Alten, die Latte liegt hoch für uns. Gottes Vorstellungen für uns ist die von reifen, vorbildlichen und ehrenwerten Menschen. Das ist Gottes Vorstellung für uns. Und das ist genau das Gegenteil von verschrobenen und sturen Typen. Also das will die Schrift nicht, sondern sie will Männer und Frauen, die lebendig sind, die vom Wort Gottes geprägt sind, die fähig sind, auf die jungen Menschen zuzugehen, sich einsetzen für junge Menschen und auch Zeit dort investieren. Und dann auch ist es sicher für die Jungen eine Hilfe, dass sie die Älteren respektieren. Also das heißt jetzt nicht, dass die Jungen die Alten, nur dann respektieren, sondern nach dem Motto, jetzt gehe die Checkliste durch und wenn er alles hat, der alte Mensch, dann respektiere ich ihn. Nein, also das gilt so nicht, aber wir können es den Jungen leichter machen und das ist dann irgendwie auch das Bild der Gemeinde, das Paulus vor Augen hat. Ganz kurz noch zu einer Anwendung. Ich habe schon einige Anwendungen im Lauf des Textes jetzt gebracht, im Lauf der Predigt jetzt gebracht. Aber es gibt schon noch weitere Anwendungen. Ich habe vom sogenannten Jugendwahn der westlichen Welt gesprochen, dass die Jugend mehr zählt als die Alten. Und Geschwister, es ist völlig klar, dass diese Tendenzen, dieser Zeitgeist auch in die Gemeinde eindringt. Völlig klar. Alles, was in der Gesellschaft läuft, kommt auch in die Gemeinde. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir als Gemeinde uns diesen Strömungen dort widersetzen, wo es der Bibel widerspricht. Und es gibt tatsächlich in den Gemeinden typische Generationen Themen, die viele Gemeinden begleiten. Und ich möchte jetzt ein Beispiel bringen, das ich ganz bewusst überzeichne, um durch die Überzeichnung den Punkt rauszuarbeiten, um den es mir geht. Aber ich beobachte am Thema, zum Beispiel das Thema Gottesdienst, die Frage, wie gestaltet man einen Gottesdienst, da gibt es große Unterschiede in den Vorstellungen. Und das kann dazu führen, dass Gemeinden einen Gottesdienst für die Alten anbieten und einen Gottesdienst für die Jungen anbieten. Damit verurteile ich jetzt nicht Gemeinden, die das machen, weil ich weiß ja nicht, warum sie das machen, aber, und das ist jetzt mein Aber und bitte genau zuhören, wenn es dazu führt, dass Gemeinde eine Dienstleistungsgesellschaft wird, die sozusagen für jeden Geschmack das Richtige hat im Gottesdienst, wobei ich Gottesdienst nicht als Evangelisation verstehe, sondern Gottesdienst ist die Versammlung der Gläubigen, der Heiligen, die zusammenkommen, um Gott gemeinsam anzubeten. Also, wenn das dazu führt, dass jeder Gottesdienst nach seinem Geschmack feiert, nach seinem individuellen Geschmack feiert. Die Jungen extra, die Alten, die freuen sich an ihren alten Liedern, vielleicht noch mit Orgelbegleitung. Die Jungen auf der anderen Seite haben eine Megaband auf der Bühne, es ist dunkel, es ist finster, du sitzt in einem Sessel drin, du bist wie in einer Disco oder in einem Popkonzert, also überspitzt, gell? Überspitzt, Karikatur. Geschwister, wenn das die Konsequenz ist, dann muss ich sagen, nein. Das Wesen der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Die Jungen können und sollen von den Alten lernen, die Alten können und sollen von den Jungen lernen und sich mitreißen lassen. Gemeinschaft mit jungen Menschen, das hält uns jung. Ja, wenn wir uns in unsere älteren Zirkel zurückziehen, dann werden wir sterben. Also sterben tun wir sowieso, aber umso schneller sterben. Daher, Gemeinde ist Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen hat zur Basis Christus. Der gemeinsame Glaube an Christus ist es, was uns vereinigt. Nicht eine Altersgruppe, nicht eine Nationalität. Ich als Österreicher darf hier in der Schweiz predigen, weil ich hoffentlich denselben Christus verkündige, den ihr hier in der Schweiz kennt. Auch nicht irgendwelche anderen Dinge sind es, die uns auseinander dividieren. Geschwister, und es ist mir ein Gräuel und es ist mir ein Graus, die Vorstellung, dass Gemeinden sich auseinander dividieren lassen aufgrund von Geschmäckern und Vorstellungen, und dass Dinge abgehandelt werden in Kategorien von jung und alt, von modern, zeitgenössisch und alt und altmodisch. Das sind nicht die Kategorien. Die Kategorien für die Gemeinde ist etwas biblisch oder nicht? Ehrt etwas Gott oder nicht? Dient etwas den Menschen, ja oder nein? Das sind unsere Kategorien, nach denen wir Gottesdienst gestalten sollen, nach der wir unseren Lobpreis ausrichten sollen. Alles, was wir in der Gemeinde machen, soll nach diesen Kriterien ausgerichtet werden und nicht nach der Frage des Alters. Und da kann Gemeinde ein unglaubliches Zeugnis sein, wenn Menschen erleben, halt, das funktioniert ja. Da können Alte und Junge zusammenleben und profitieren voneinander. Und ich sage wirklich ganz bewusst voneinander, weil vielfach es ja auch eine Einbahnstraße ist, so wie ich es am Beispiel Japan gesagt habe, wo man glaubt, nur was die Alten sagen, ist richtig. So ist es einfach nicht. Wir wissen, dass junge Menschen oft mit ihrem Eifer und ihrer Hingabe für den Herrn vieles, vieles Gute in den Gemeinden einbringen können. Kommen zum Schluss. Die Alten sollen ein Zeugnis sein durch ihr Vorbild, durch ihre Hingabe, auch Hingabe, dass sie sich Zeit nehmen für die Jungen. Die Jungen sollen die Alten respektieren und von ihnen lernen wollen, aber auch den Mut haben, mit allem Respekt und mit der Bibel in der Hand Dingen zu widersprechen, die nicht dem Wort Gottes gemäß laufen. Das ist Gemeinde. Und das findest du in der Welt nicht. Und wir als Gemeinde haben das große Vorrecht, aber auch die Verantwortung, dass wir dieses Bild von Menschen in dieser Welt darstellen. Amen. Ich möchte nur kurz beten. Vater im Himmel, es bleibt mir nur noch zu beten und zu bitten, dass du Gnade schenkst für jeden von uns, dass wir dem Bild deines Wortes gerecht werden, dass wir dem nacheifern, dass wir nicht uns zufrieden geben mit dem, was wir haben, sondern dass wir uns danach ausstrecken, Christus ähnlich zu werden in allem. Und so danken wir dir, dass du auch zu diesem Thema etwas zu sagen hast. Ja, und ich bitte um Gnade, dass wir das in der Gemeinde umsetzen können. Amen.